Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold.
Der Pudel und der Kern.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der stoischen Philosophie bei der Pudel und der Kern. Und hallo Albert.
Hallo Jan.
Heute geht es um einen der Urväter oder eigentlich den Begründer der stoischen Philosophie, der meiner Meinung nach nicht so bekannt ist, wie es seiner Bedeutung in der Philosophiegeschichte eigentlich gebühren würde. Zenon von Kition. Siehst du es auch so, dass er so ein bisschen unterm Radar fliegt in der philosophischen Wahrnehmung?
Ja, ganz bestimmt. Also was vielleicht damit zu begründen ist, dass seine Bücher alle verloren gegangen sind. Wir haben nur Zitate in anderen Werken, die sich auf ihn berufen. Also das kann mit ein Grund dafür gewesen sein. Aber so nach all dem, was man diesen Zitaten entnehmen kann, muss er eine ganz bedeutende Persönlichkeit gewesen sein. Er ist der Schulgründer immerhin einer Schule, die schon in der Antike 1000 Jahre bestanden hat und heute 2000 Jahre später ja einen richtigen Boom erlebt in den Managerkreisen, in Unternehmern, in den gestressten modernen Menschen als eine Heilslehre angesehen wird, die einen runterfahren kann, bei der man die Mitte bewahren kann, bei der man seine seelische und körperliche Gesundheit bewahren kann.
Immerhin. Für mich ist es keine Heilslehre, aber ich habe definitiv auch über den Stoizismus zur Philosophie gefunden. Also ich finde das schon einfach sehr eingängig. Das ist, glaube ich, das, was es mit ausmacht. Und um zu belegen, wie eingängig es ist, schlage ich vor, dass du direkt einsteigst mit deinem Lieblingszitat von Zenon von Kition.
Ja, also ein Lieblingszitat habe ich so nicht. Aber noch mal ein Wort zur Heilslehre. Also Sie verstanden das, was unser Leben so schwierig macht. Also die negativen Affekte. Affekte, ein wichtiger Begriff. Zorn, Wut, Neid, Eifersucht, Sorgen, Ängste. Das waren für Sie Seelenkrankheiten und Sie verstanden Ihre Philosophie als eine praktische Philosophie, anwendbare Philosophie und als eine Seelenheilkunde. Von daher, in diesem Sinne, kann man sie auch eine Heilslehre, aber natürlich nicht in einem religiösen Sinne, sondern in einem hygienischen Sinne, könnte man sagen, geistige Hygiene. Mhm. Ja, also ein Zitat, was mir sehr gut gefällt, ist, der Charakter ist die Quelle des Lebens und der einzelnen Handlung. Da knüpft er an einen schon älteren Gedanken bei Heraklit, dass der Charakter das Schicksal ausmacht. Also auch hier die große Wende vollzogen, die dann Sokrates auf den Punkt gebracht hat und Demokrit auch, Glück und Unglück, beide Demokrit und Sokrates 100 Jahre vor Zenon, also Glück und Unglück liegen in der eigenen Seele oder sind Sache der Seele, also das hat wenig mit Äußerem zu tun, die Stoiker würden sagen gar nichts mit Äußerem zu tun, sondern ist eine Arbeit an sich selbst, eine Entwicklung der Persönlichkeit, ob sie nun bewusst, systematisch, philosophisch geleitet, wie immer sie geführt wird, aber dass wir uns eingrooven in die Rahmenbedingungen, die wir nicht ändern können, in die Unwägbarkeiten, die kommen kann, dass wir gewappnet sind, dass wir damit gut umgehen können und, wie Zenon sagte, in einen schönen Fluss des Lebens reinkommen.
Setzt er damit dann Charakter und Seele gleich? Ich sehe das eigentlich als zwei unterschiedliche Punkte. Also Seele ist für mich eher so das, was ja den Gemütszustand ausmacht, etwas, was man auch nicht so ganz greifen kann. Während der Charakter eines Menschen ja schon so die Rahmenbedingungen, wie agiert er, wie denkt er, wie tickt er. Und den kann man ja auch stärker auch beeinflussen, ne?
Ja, also ich sehe da eine große gemeinsame Schnittmenge. Also wir wissen nicht die Konnotationen, die das Wort Charakter im Griechischen gehabt hat. Vielleicht stand da Ethos oder Daimon als Charakter, weiß ich jetzt nicht. Aber eine gewisse Akzentverschiebung ist da, lese ich das insoweit darin, da der Charakter das Gefestigte ist. Während Seele quasi so der Oberbegriff für alle inneren Vorgänge sind, halte ich für Charakter eines die geformte Seele. Vor allen Dingen die an festen Haltungen und mit einem sicheren Wertekanon oder festen Wertekanon ausgestattete Persönlichkeit, die sich durch Lebenserfahrung, durch Bildung, durch Philosophie geformt hat zu einem einstimmigen Menschen, zu einer Persönlichkeit. Also Charakter geht so mehr in Richtung Persönlichkeit, während Seele erstmal, die Seele hat jeder. Ein Charakter oder eine Persönlichkeit vielleicht doch nicht jeder.
oder, sagen wir. Oder dann eben also, einen, um es ein bisschen zu werten, guter oder schwieriger Charakter. Ne? Und da ist ja dann auch die Aussage, geht dahin, da sollen wir unsere Aufmerksamkeit drauf lenken, diesen Charakter so zu formen, dass wir in Einklang mit der Natur, tugendhaft und so weiter leben
ja.
können.
Ne? Und vor allen Dingen etwas herstellen, was so wichtig ist, was ja auch heutzutage an der stoischen Philosophie so geschätzt ist, Seelenruhe, Frieden der Seele. Also das ist eine innere Ausgeglichenheit, eine innere Harmonie, eine Stimmigkeit. Auch dieses Wort kommt von Zenon selbst. Also so, ich sage immer bildlich, dass man sich in all seinem Sein, in dem, was man tut, was man denkt und welche Werte man verfolgt, was man anstrebt, so stimmig fühlt. Also fühlt sich alles gut an. Ich lebe mein Leben. Das ist auch ein ganz wichtiger Gedanke. Der ist bei Zenon so in dieser Form, dieser Prägnanz auch geboren worden. Und das verbindet er mit Seelenruhe, mit innerer Ausgeglichenheit. Und das ist gleichzeitig Glück für ihn, Glückseligkeit.
Ich habe verstanden, du hast jetzt nicht das eine oder die drei Lieblingszitate, aber im Sinne eines du als Kurator der guten Zitate von Zenon, was ist ein zweites Zitat, was du unseren Hörerinnen und Hörern ans Herz legen willst?
Also ich etwas frei übersetzt, sagte er, die Affekte oder auch alle Gefühle, die entstehen aus unseren Vorstellungen, aus unseren Meinungen oder aus unseren Urteilen, so hat er das gesagt. Also nicht, dass das Schicksal die Gefühle hervorruft, also Schicksalsschlag, traurige Gefühle, Lottogewinn, Hochgefühle, sondern dass es erst einmal, dass dazwischen liegt eine Bewertung, dass ein Schicksalsschlag unbedingt etwas ganz Schlechtes ist oder ein Lottogewinn ist auf jeden Fall was ganz Gutes. Wobei Zenon sagen würde, ein Lottogewinn sagt überhaupt noch nichts daraus, ob du ein glückliches Leben führst, wie umgekehrt Schicksalsschläge nicht bedeuten, dass du ein unglückliches Leben führen musst. Dazwischen liegen eben die Vorstellungen, die Meinungen, wie wir etwas bewerten. Das heißt, das Schicksal ohne unsere Bewertung tut uns gar nichts an. Wie dann später, ein paar hundert Jahre später, Epiktet oder Marc Aurel sagen würde, die Dinge liegen außerhalb der Seele und liegen da ganz ruhig. Sie sind weder gut noch schlecht, sondern erst wenn wir anfangen, sie zu bewerten, als ein Unglück ansehen oder als ein großes Glück, dann lösen sie bei uns Gefühle aus. Das heißt, wir sind für unsere Gefühle, und das heißt natürlich Glück und Unglück und alle freudvollen Gefühle und alle leidvollen Gefühle, in einer gewissen Hinsicht selbst verantwortlich. Und das ist ein ganz wichtiger Gedanke in der Stoa. Ich hatte einleitend schon gesagt, der Charakter ist das Schicksal. Heraklit, 200 Jahre vor Zenon von Kition, aber bei Heraklit ist das nicht ausgeführt. Hier wird es ein wenig konkreter, wie wir denken, wie wir werten, wie wir überhaupt eingestellt sind. Unsere Haltungen bestimmen, ob das Schicksal an uns rankommt oder welche Gefühle in uns überhaupt entstehen. Und da ist das Rädchen, an dem wir ein bisschen drehen können und schon haben wir viel Freude am Leben oder wir leiden unter dem Leben und wir haben es also in der Hand.
Ich hatte diese Woche so einen ganz typischen und ganz schlechten Montag, an dem nichts funktioniert hat. Ich war schlecht drauf. Ja, also es war einfach, nichts hat funktioniert und dementsprechend war auch meine Stimmung und meine Laune. Wie würde denn Zenon sowas dann sehen? Muss ich dann an mir arbeiten oder muss man es auch einfach mal okay sein lassen, dass man auch mal schlechte Phasen, schlechte Tage hat?
Ja, das ist ein interessanter Aspekt, den man bei all der Philosophiebeschäftigung, bei allem Nutzen der praktischen Philosophie nicht vergessen darf. Es gibt auch Stimmungen, die haben gar nichts mit unserer Seele zu tun. Also Zenon spricht ja auch, da kommen wir vielleicht im dritten Zitat so, von einem guten Fluss des Lebens und der meandert immer. Das heißt, wir haben unsere Stimmungen wechseln immer. Sie sind mal ein bisschen besser, mal ein bisschen trüber. Das ist normal, da haben wir keinen Einfluss drauf. Das kann das Wetter sein. Da muss man also genau unterscheiden, wenn ich mich nicht gut fühle, dann frage ich mich immer, das passiert mir auch, wie dir, Jan. Dann frage ich mich, habe ich jetzt was falsch gemacht oder bin ich in mir auseinander? Gibt es da einen Zwiespalt, den ich nicht auflöse? Ein Problem, dem ich mich nicht stelle? Eine Eigenschaft, die mich an mir selbst stört und ich arbeite sie nicht auf und ab? Oder ist es einfach das Wetter? Ich bin nun sehr wetterfühlig, das weiß ich aus langer Beobachtung. Und bei mir gibt es also, ist fest etabliert die Möglichkeit, dass du auch mal eine schlechte Stimmung hast, die überhaupt keine seelische Ursache hat, an der du auch gar nichts anderes tun kannst, als duldsam warten. Ich weiß aber auch dann in solchen Fällen immer genau, jetzt bist du mal ruhig, hältst mal die Füße still, jetzt schläfst du darüber mal und liest ein schönes Buch abends oder trinkst ein Bier, damit du gut schläfst und morgen sieht die Welt wieder ganz anders aus. Und ich habe 100-mal die Erfahrung gemacht, dass die Welt dann tatsächlich ganz anders aussah. Die Stimmung weg war wie eine düstere Wolke. Also da muss man sehr genau unterscheiden. Also man darf jetzt nicht den Fehler machen, alles darauf zu schieben und man darf nicht den Fehler machen, immer in seiner Seele rumzugraben, wenn man sich mal gerade nicht ein bisschen gut fühlt. Es gibt auch das Phänomen der Stimmung, die gar nichts mit unserem Seelenhaushalt und mit unserer Ordnung oder mit unserer inneren Stimmigkeit zu tun hat.
Also auch da kann man verkrampfen, ne, wenn man versucht, krampfhaft sozusagen die Stimmung hochzuhalten oder immer alles ins Positive verdrehen zu wollen.
Da sollte man sich an eine andere große Tugend, die auch die Stoiker sehr gut kannten, an die Duldsamkeit erinnern. Jetzt geht es mal gerade, ist eben so, jetzt beißt die Zähne zusammen, wart mal ab, das wird wieder vergehen. Wie Schmerz, wie eine Krankheit oder ein kleines Leiden, da nutzt es auch nichts, wenn ich eine Erkältung habe, das Schicksal zu verfluchen. Da muss ich jetzt mal mich zusammennehmen, ein bisschen Stärke zeigen, sagt, da musst du jetzt durch. Kann die praktische Philosophie bei helfen, die eben versteht, dass alles seinen Rhythmus hat, dass manche Dinge so passieren und da muss man eben durch und dass dieses Leiden oder vielleicht auch mal ein Stimmungstief auch wichtig sind, auch etwas Positives haben. Ich sage immer, das sind die Sprungschanze zu einem neuen Höhepunkt. Also denn man kann sich erleben nicht vorstellen, über auf dem Höhepunkt. Nein, nein, der Höhepunkt braucht schon eine gewisse Vorbereitung. Wir kennen das ja auch als anderen und anderen schönen Betätigungen, dass wir da erst einmal ein bisschen Spannung aufbauen müssen und ein bisschen Begierde aufbauen müssen. Und das sind im normalen Leben manchmal eben auch Stimmungen, wo man sich nicht so gut fühlt. Oder auch leidvolle Phasen, auch Trauerphasen gehören dazu. Sie sind ganz wichtige Erfahrungen, die uns sensibilisieren, die uns auch dankbar machen dafür, wenn die Trauer vorbei oder wenn mal Dinge gut laufen und viele, viele Dinge, mehr Dinge laufen gut in einem normalen Leben als schlecht. Nur nehmen wir sie nicht wahr, wir konzentrieren uns auf die Schlechten häufig und nehmen die anderen für selbstverständlich. Das ist sehr schade. Wenn wir die Selbstverständlichkeiten, die gut laufen, auflösen würden immer, dann hätten wir viel mehr Freude am Leben. Ganz einfaches Rezept, dass man sich über jedes Essen freut und das hat auch Traditionen, also dieses Gebet oder das Dankbarkeitsgebet vor jedem Essen oder dass man auch wirklich sich bewusst macht, ah toll, heute habe ich einen freien Tag oder das Wochenende oder ich bin am Urlaubsort angekommen, hier kann ich Urlaub machen oder ich bin mit der Familie zusammen oder ich bin mit einem Freund, habe ich 2 Stunden, wo ich zusammensitze. Also es gibt viele, viele Gelegenheiten, man muss sich nur bewusst machen und es nicht so als selbstverständlich konsumieren und da hilft sehr die Tugend der Demut, Bescheidenheit, Dankbarkeit, die ich immer gerne nenne, die wir übrigens auch bei Zenon finden, unter dem Begriff des Eidos, griechisch, der Ehrfurcht. Und er sagte auch, wie Demokrit, die Ehrfurcht ist so die Wurzel für alle Tugenden. Ehrfurcht heißt jetzt, so ist eine positive Formulierung für Demut. Und also, dass man nicht alles für selbstverständlich nimmt, sondern sich wirklich über die Dinge freut, die gelingen oder die da sind oder es tut nichts weh. Das ist Ehrfurcht vor dem Größeren, vor dem, was nicht in unserer Hand ist, das uns aber häufig beschenkt mit vielen Dingen, mit dem Sonnenschein oder sonst was.
Oder halt vielleicht auch Ehrfurcht im Sinn von sowohl für das Gute als auch für das Schlechte im Leben. Ne? Also auch dem vermeintlich Schlechten muss man ja auch so ein bisschen ehrfürchtig begegnen, weil es einfach zum Leben dazugehört und man darf es nicht versuchen auszuradieren oder von vornherein alles auf positiv umzudeuten.
Ehrfurcht in diesem Sinne heißt annehmen dessen, vor allen Dingen, was über einen hereinbricht und was ich nicht ändern kann, dass es Böses gibt oder dass es Trauerfälle gibt, dass es Schicksalsschläge gibt. Ehrfurcht heißt auch, das Leben ist größer, ist stärker. Es hat viele, viele Unverfügbarkeiten und das war sehr wichtig für die stoische Philosophie, werden wir vielleicht im Laufe des Gespräches noch hören. Sehr viele Unverfügbarkeiten und dann muss ich sagen, ja gut, die muss ich einfach annehmen, die muss ich manchmal auch erdulden, aber ich kann mich andererseits auch über diese schönen Dinge freuen. Unverfügbar ist auch der Sonnenschein, ist auch ein glücklicher Zufall, ist auch die Geburt eines Kindes oder dass ich mich verliebe oder einen Partner finde, einen Lebenspartner oder eine schöne Stunde. Auch das ist unverfügbar und da ist dann die Ehrfurcht oder vor dem Größeren schlägt dann um in Dankbarkeit. In tiefe Dankbarkeit und die löst Freude aus. Hier sehen wir so ein Beispiel. Ja, wenn ich dieses Bewusstsein habe, wie unser Bewusstsein die Gefühle verursacht, wenn ich das als selbstverständlich nehme, kommt kein gutes, kommt ein neutrales Gefühl raus. Wenn ich aber das Bewusstsein habe, das ist überhaupt gar nicht selbstverständlich, dass ich jetzt hier mit meiner Familie sitze und sie alle gesund sind. Und man macht sich das bewusst und schön ist Freude da. Die einfache Vorstellung, ich nehme das Selbstverständliche weg und erkenne dankbar, dass es ein glücklicher Moment, ein schöner Moment ist und schon ist Freude da. Und umgekehrt so machen wir uns auch die Leiden und die Sorgen, indem wir irgendetwas, was vielleicht nicht so gut aussieht, dann tatsächlich auch sofort schlecht bewerten und denken, es ist schlecht. Manchmal entwickelt sich, wir hatten vorhin die Stimmung, die kann man auch so sehen, die gehören zum Leben, das ist die Sprungchance für ein neues Glück, ich nehme das an. Und schon bleiben negative Gefühle, mir geht's schlecht oder in mir ist die Hölle los oder so, solche Gefühle entstehen dann schon gar nicht, weil ich die richtige Einstellung dazu gewonnen habe. Das ist jetzt einfach nur das Wetter und jetzt bleibt mal ruhig. Dann entstehen nicht Groll oder Ärger.
Oder sowas wie an einem von 7 Tagen kann man ja auch mal schlecht drauf sein.
Ja, finde ich auch. Also wie mit allem so. Das ist immer Yin und Yang dann. Ne? Ich habe gerade einen kleinen Hexenschuss. Ja, den hatte ich jetzt Gott sei Dank ein halbes Jahr lang mal nicht. Ja, der ist gar nicht so ohne Leid. Aber dann sage ich dann Gutes. Ab und zu kommt das eben so jetzt. Ich nehme das jetzt mal und jetzt hör mal auf zu jammern und guck nach vorne. Und da ist auch schon wieder fast weg.
Ein Hinweis in eigener Sache. Endlich ist es soweit, ihr könnt ab jetzt unser Buch Der Pudel und der Kern beim Buchhändler eures Vertrauens kaufen oder online bestellen. Albert, kann man sagen, dass dieses Buch eine komprimierte Darstellung deines Wissens über die antike Weisheitslehre aus Ost und West ist?
Ja.
Liefert das Buch tatsächlich Philosophie für den Alltag und ein gutes Leben?
Ich denke ja.
Und empfiehlst du als Philosoph denn unseren Hörerinnen und Hörern den Kauf des Buchs?
Na, unbedingt.
Sehr prägnante Antworten, Albert. Vielen Dank und euch viel Spaß beim Schmökern. Den Bestelllink zum Buch findet ihr in den Shownotes. Und jetzt zurück zum Podcast. Albert, deine Nummer 3.
Ja, dann habe ich noch eins. Das Glück oder die Glückseligkeit, das gute Leben oder das gelingende Leben am schön definiert, einfach als der gute Fluss des Lebens. Euroiabion, das ist tatsächlich, Euroia ist das Adjektiv und das ist das gut dahinfließende Leben. Ist dann später immer wieder aufgenommen worden, der gute Fluss des Lebens. Und was das Schöne daran ist, ist erstmal die Bewegtheit in diesem, wenn wir so einen riesigen Fluss immer so meandern sehen, so in die eine Kurve, in die andere Kurve, erstmal so großer Strom, da gibt uns das Gefühl der Ruhe, der Ewigkeit, aber doch auch des Bewegtseins, er fließt. Das finde ich erstmal schön. Und dann der gute Fluss, der ruhige Fluss des Lebens, ist nicht eben der begradigte Fluss, der uns so viele Probleme macht, sondern ist in seinem natürlichen Bett gelassene Fluss. Und der hat so Schwingungen. Aber, und darin steckt so drin, vermeide die großen Amplituden der Seele, weil diese erschüttern die Seele. Eine Seele, das geht auf Demokrit zurück, 100 Jahre vor Zenon, eine Seele, die von großen Hochs und von tiefen Tiefs gekennzeichnet ist, die ist nicht gefestigt, die ist nicht ruhig und die ist letztlich auch nicht glücklich. Ein Gedanke, der nicht jedem einleuchtet. Manche sagen, nee, ich möchte das Leben ganz und mit allen. Die Philosophen hatten durchweg die Überzeugung, nein, wenn wir die Großen, die Amplituden in ihren Spitzen abschneiden und dafür sehen, dass wir so ruhig dahin fließen, wie so ein großer Strom, dann ist eine andere Freude, eine andere Glückseligkeit da, die viel tiefer ist, viel nachhaltiger ist, als so ein himmelhoch jauchzend. Und dann natürlich auch dazu gehört notwendig ein tief betrübt sein. Der Weise ist nie tief betrübt und der jubelt auch nicht. Aber er ist keineswegs gefühlskalt oder etwa so langweilig. Er hat eine Tiefe der Freude und des Glücks. Im Grunde behaupte ich, nach der wir uns alle sehnen.
Damit würde ich gerne diesen Part abschließen. Allerdings habe ich auch noch zwei Zitate mitgebracht, die ich besonders prägnant oder von denen ich das Gefühl hatte, dass Zenon da tatsächlich auch die Philosophie maßgeblich beeinflusst hat, also die mir auch an anderen Stellen immer wieder begegnen. Das eine ist, er sagt, der Weise betrachtet alle Menschen als seine Brüder. Das finde ich eine sehr wichtige Aussage, eben auch so ein anderer, den ich gerade nicht zitieren kann, meint ja eben, wir sind alle Kranke im selben Krankenhaus.
Und niemand spiele sich als Arzt auf, das heißt niemand erhebe sich über einen anderen, niemand beurteile einen anderen, niemand soll denken, er sei besser als andere, das ist Seneca.
Seneca, genau. Aber eine grundlegende Überlegung, die eben auch zum besseren Zusammenleben, aber auch zu einem besseren Miteinander eben führt, ne?
Ja, also ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Also bei all meinen Studien über die antike, griechische und römische Philosophie bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass in der Stoa die Wurzel unseres Humanitätsbegriffs liegt. Und tatsächlich hat, glaube ich, dann auch Cicero, der die griechische Philosophie ins Lateinische übersetzt hat, an dieser Stelle auch den Begriff der Humanitas geprägt. Also die Tiefe des gelingenden Zusammenlebens ist da auf den Punkt gebracht, eben in dieser Vorstellung, wir sind alle Brüder, wir sind alle gleich, keiner ist besser. Das kommt auch daher, dass sie überhaupt Außendinge nicht bewertet haben. Das gilt eben auch für Menschen. Wir bewerten sie nicht. Da gibt es natürlich, wir bewerten ihre Taten, wir bewerten das, was sie sagen. Und das müssen wir auch, manchmal uns auch dafür schützen, manchmal die Dinge auch bestrafen. Aber den Menschen als solchen, das ist ein Leidensgenosse, könnte man sagen. Also auch einer, ein kleiner Wicht, der auch versucht, nach Glück zu suchen auf der Welt, also glücklich zu leben, der vielleicht aber nur durch sehr ungünstige Umstände in das geworfen ist oder zu dem verführt worden ist oder dem die Kraft genommen worden ist, sich ins Gute hin zu steuern. Und dass wir da erst einmal, wie Seneca sagte, der ganzen Welt Verzeihung schuldig sind. Also, dass wir das erkennen, dass wir auch nicht frei von Fehlern sind und der andere hat eben andere Fehler, vielleicht auch größere von mir, aber wir sind dadurch nicht besser. Dieser Gedanke der Gleichheit, der prinzipiellen Gleichheit, finden wir wieder bis in unseren Artikel 1 im Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Diese Würde, die allen Menschen zukommt, hier sind wir alle gleich, dass dieser Gedanke in der stoischen Philosophie herausgearbeitet worden ist, macht sie für mich auch zu den Vätern des Humanitätsgedankens im positiven Sinne. Der hat dann verschiedene Wandlungen gehabt. Im 20. Jahrhundert kam die dritte Humanität vor. Also man hat so verschiedene Stufen, Renaissance, die erste. Unser humanistisches Bildungsideal beruht darauf, hat verschiedene Konnotationen und verschiedene Ausprägungen. Aber letztlich, ein Gemeinwesen kann überhaupt nur funktionieren, wenn große Teile dieses Gedankens der Gleichheit, der Humanität in ihr Fuß fassen konnten, sich in ihrer Gesetzgebung, ihrer Rechtsprechung, vor allen Dingen aber auch in der inneren Einstellung ihrer Mitglieder verfestigt hat.
Da stimme ich dir komplett zu. Ich finde noch einen anderen Aspekt wichtig. Man lernt auch einfach mal Leute ganz anders kennen, wenn man eben so unvoreingenommen auf sie zukommt. Also egal wie anders derjenige auf den ersten Blick wirkt, wenn ich ihn von vornherein als einen möglichen Bruder sehe und angehe, habe ich andere Begegnungen, als wenn ich erstmal denke, ah, was ist das für ein Schnösel oder der langweilt mich und so. Ne? Also dieses unvoreingenommen als Bruder akzeptieren, oder Bruder ist jetzt natürlich nur ein Synonym für wir sind alle gleich, das finde ich eine sehr gute Haltung gegenüber anderen Menschen.
Unbedingt die vorurteilsfreie Begegnung, egal wie der aussieht, egal was er tut. Ich rede auch mit jedem und ich bin auch bereit, mit jedem zu reden und jedem auch mit Respekt entgegenzugehen, egal was er getan hat. Ich finde das außerordentlich wichtig. Heißt ja nicht, wie ich mich zu seinem Verhalten oder zu dem, was er sagt, da finde ich es auch wichtig, dass man da eine Haltung zu hat, aber das ist das eine. Das andere ist erst einmal sich dafür interessieren, sich zu öffnen und zu fragen, wie Marc Aurel sagt, wes Geistes Kind er ist. Und dieser Gedanke der Gleichheit in einem ganz anderen Kontext, das finde ich auch immer sehr schön, beim Dalai Lama aus dem Buddhismus, tibetanischen Buddhismus, da findet man, wenn man seine Bücher liest, häufig die Formulierung, gerade wenn es um Menschen geht, schwierige Menschen oder Menschen, die Schlimmes getan haben. Da findet sich die Formulierung, ja, alle Menschen, das sollte man nie vergessen, wollen alle glücklich leben. Nur manche aus Verblendung finden nicht den richtigen Weg, den Eingang. Das sind gar nicht so wenige. Und manche gehen völlig falschen Weg, kommen völlig von der Spur ab. Aber wir sind doch in dem Punkte gleich, dass wir uns, könnte auch sagen, nach Liebe, nach Geborgenheit, nach menschlichem Glück sehnen. Auch hier ein Punkt, wo Dalai Lama sagt, da auf einen Punkt rekurriert, in dem alle Menschen gleich sind. Und dass dieses Bewusstsein, ja gerade in unserer heutigen politischen Diskussion, auch hier und da Diskriminierungen und Vorurteile gegen ganze Rassen oder Hautfarben oder all das, wo unglaublich viel Unglück über die Welt gebracht hat, auch in der Geschichte heraus. Auch dass Menschen meinten, sie seien etwas Besseres als andere. All das schwingt da rein und alles ist eigentlich ja, die Wurzel des Übels und umgekehrt ist der tiefe Bewusstsein, dass wir irgendwo alles, auch schwache Sünder sind, könnte man sagen. Also schwache Menschen sind, die von den Umständen auch ein bisschen hin und her getrieben werden, denen es bei weitem nicht allen gelingt, über ihre Vernunft sich zu einem guten, schönen und gelingenden Leben heraufzuschwingen. Und das kann verschiedenste Ursachen haben. Selbst das kann man ihnen häufig nicht zum Vorwurf machen oder eigentlich nie zum Vorwurf machen. Jedenfalls darf man das nie zum Anlass nehmen, zu denken, man sei besser als der andere. Das gibt es nicht.
Zum Abschluss unserer Zitate-Session, bevor wir dann auch eben nochmal zu den biografischen Themen kommen und zur Einordnung seiner Rolle innerhalb des Stoizismus, habe ich noch eins. Eins meiner Leitbilder ist ja der Spruch, und der ist jetzt wahrscheinlich oder möglicherweise, wie ich festgestellt habe, basiert der auf Zenon. Also mein Spruch lautet, nichts ist so schlimm wie die Sorgen, die man sich deswegen macht. Den habe ich irgendwo mal aufgeschnappt und finde ihn super plakativ dahingehend, dass man einfach mal drüber nachdenken muss, was am Anfang ganz schlimm und niederschmetternd wirkt oder was einem Sorgen und Ängste bereitet, dass eben letztlich alles das nur Vorstellungen sind und die Realität eine ganz andere sein kann. Und Zenon hat das, oder von Zenon habe ich jetzt das Zitat gefunden, nichts ist schrecklich außer Angst selbst. Und das, glaube ich, da ist er ja auch einig wieder mit den anderen Stoikern, dass es die Vorstellungen sind, die uns Ängste und Sorgen machen und nicht unbedingt die Realität.
Es geht bis in unseren Sprachgebrauch hin. Wir ängstigen uns. Also das kommt nicht von außen, es kommt von Vorstellungen, dass da irgendwie etwas ein Übel ist und da muss man sich wirklich mal klar machen, ist das wirklich ein Übel? Und die Stoiker hatten die Vorstellung, Übel ist nur, in sich auseinanderzufallen, sich selbst nicht treu zu bleiben, seine innere Stimmigkeit zu verlieren, die war unglaublich wichtig. Homologumenos Zen hieß er, ein einstimmiges Leben zu führen, denken, wollen und handeln in Übereinstimmung zu bringen oder sich selbst stets gleich zu bleiben, in guten wie in schlechten Tagen. Das waren ganz typische Formulierungen, auch bei Zenon schon zu finden. Und er selbst hat auch so gelebt. Also man sagte von ihm, dass sein Leben, das war seiner Lehre völlig gleich. Und er war ein sehr hoch angesehener Mensch und dessen Haltung und Würde und Glückseligkeit von seinen Mitmenschen oder sein glückliches Leben wahrgenommen worden ist, auch geehrt worden ist. Man hat ihm Statuen gewidmet und entsprechende Sprüche da auch angebracht. Diese innere Stimmigkeit, dass man seine Zwiespälte in sich ausübt, das ist das Allerwichtigste. Nicht, was da am Äußeren, wie viel ich habe oder welches Ansehen ich bei meinen Mitmenschen genieße, welche Macht ich habe, welche Stellung. All das hat nun ganz einen relativen, wenn überhaupt einen Wert. Ursprüngliche Stoiker hat gar keinen Wert, sondern dass ich mit mir im Reinen bin. Das ist und ein stimmiges Leben führe, entsprechend meinen Werten. Wir können auch sagen, das Leben führe, das ich führen möchte, ganz aus meinem tiefsten Inneren. Wenn mir das gelingt, dann bin ich unangreifbar, sagten sie auch, unanfechtbar, egal was da draußen passiert. Und das relativiert überhaupt das Ganze. Also das Unverfügbare hat keinen Einfluss auf mein glückliches oder gelingendes Leben. Das ist eine enorme These, wie auch immer wieder bestritten worden, über die man lange diskutieren kann. Aber wenn das wahr ist, dann werden wir sehr locker, können wir sehr leicht werden, weil das Leben, was da draußen passiert, was die Leute über das sie sich ärgern oder das so viel vielen Menschen so viele Probleme macht, eigentlich für einen Menschen, der eine solche Einstellung, eine stoische Einstellung, eigentlich, wie die sagten, Adiaphorie gleichgültig ist, hat einen gleichen Wert. Es ist egal, was da draußen passiert. Wichtig ist, dass ich bei mir bleibe, überall, wo ich bin.
Dann würde ich dich bitten, Albert, dass du uns mal so einen kurzen Abriss gibst. Wie ist er denn das geworden, was er letztlich, oder wo kam er her, wo fuhr er hin, wo versank sein Schiff?
Ja, also ich denke, das gilt für alle Menschen, was ihn so weit gebracht hat, ist das Fragen. Die Neugier und das Interesse für die Philosophie, also für Fragen, was bleibt, was ist der Mensch, wie soll er leben, was soll er tun, was darf er erhoffen? Um mit Kant zu sprechen, diese Frage, und die war offensichtlich bei ihm schon sehr früh veranlagt. Also er lebte etwa 100 Jahre nach Sokrates, könnte man sagen, 332 etwa bis 261 vor Christus, wurde also 70 Jahre alt. Also als er geboren wurde, starb gerade Platon, der Schüler von Sokrates, den Sokrates ja noch 50 Jahre etwa überdauerte. Also ist er geboren worden. Sein Vater war ein wohlhabender Handelskaufmann, der aber auch von seinen Reisen immer auch Bücher mitbrachte, auch philosophische Werke. Und offensichtlich ist er schon als junger, 12, 13 Jahre, hat er sich dafür interessiert, hat er sich damit auseinandergesetzt. Als 20-Jähriger kam er dann nach Athen.
Durch einen Schicksalsschlag, ne?
Ja, das weiß ich.
Glaubt man.
Also in der offiziellen Vita steht das so, er kam dahin und hat sich dafür die Philosophie interessiert und hat sie dann 11 Jahre lang sehr intensiv studiert, bis er eine Schule gegründet hat. Aber eine Legende sagt, ja, er hätte bei einem Schiffsunglück sein ganzes Vermögen verloren, konnte nur sein Leben retten, wurde an Land gespült. Dort kam er in eine Stadt, ihm fiel eine Schrift über das Leben des Sokrates in die Hand und dann war er verzaubert. Und das ist doch das wahre Leben, sodass er dann später mal sagte, Gott sei Dank kam es zu diesem Schiffsunglück, denn sonst wäre ich vielleicht nie zur Philosophie gekommen. Daran glaube ich nicht, dass wenn so etwas in einem angelegt ist, irgendwann kommt man, begegnet man dem. Aber so ist eben die Legende und man sieht auch da schon direkt ein stoisches Element in dieser Legende. So sind die meistens auch entstanden. Die haben einen wahren Kern. Vielleicht war es auch so, ich weiß es nicht. Das, was wie ein Unglück aussieht, sich im Nachhinein als ein großes Glück erweist. Und das ist es wieder. Wir sollten vorsichtig sein mit den Wertungen, gerade auch in Unglücksfällen. Und genau das hat Sokrates dann auch einmal gesagt. Wir wissen nicht, was dabei rauskommt. Wir übersehen die erste, zweite Folge. Die sieht nicht gut aus, nach unseren üblichen Bewertungen. Aber vorsichtig, vielleicht ist die dritte, vierte Folge, stellt sich als wunderbar raus. Und im Nachhinein denken wir, Gott sei Dank kam es zu diesem Schiffsbruch. Und habe ich mein Vermögen verloren, denn so lehrte mich, so heißt es dann, das Schicksal auch einfach mit dem Mantel und dem Stab auszukommen. Und das waren auch seine ersten Lehre. Also seine Lehre, als er dann als 20-Jähriger nach Athen kam, wie auch immer, ob durch Schiffbruch oder sonst wie, war Krates. Krates war ein Vertreter, wichtiger Vertreter der sogenannten kynischen Schule. Die kynische Schule, da kommt dieser Diogenes aus der Tonne her, Mitbegründer. Und Mitbegründer war auch ein gewisser Antisthenes. Und Antisthenes war noch ein unmittelbarer Schüler des Sokrates. Also der hatte den Sokrates noch gehört. Und da gab es eben die kynische Schule. Die predigte Besitzlosigkeit, Freiheit, Autonomie, Autarkie. Also dass man möglichst frei ist und dann man seinen Besitz da am besten aufgeben sollte. Sonst viele andere Werte auch, der Seelenruhe, Abwerten von sinnlichen Genüssen zugunsten von ideellen Genüssen, Wissen, Einsicht ist eigentlich, bringt viel mehr, oder Freundschaften, ideelle seelische Güter viel mehr als Konsum oder Genuss. Und da hat der Zenon auch vieles von übernommen. Also die stoische Philosophie, die sich etwa 50, 60 Jahre nach der kynischen da gebildet hatte, die ist sehr stark geprägt worden, auch von der kynischen Schule und die von Sokrates. Also alle haben sich berufen auf Sokrates und hießen auch sokratische Schulen. Also er studierte 10, 11 Jahre nicht nur bei Krates, sondern auch bei anderen Philosophen in Athen und begründete dann etwa um 300, vielleicht 303, die sogenannte stoische Schule. Wobei er hat das gar nicht so als Schulbetrieb aufgezogen, sondern er fing einfach an zu lehren. Und zwar in einer Säulenhalle, die bemalt war, und so hieß sie dann auch, Stoa heißt Säulenhalle, Poikile, die bemalte Säulenhalle. Und daraufhin hat die Schule diesen Namen bekommen. Die sammelten sich da in dieser Säulenhalle und haben philosophiert, wie das Sokrates getan hat. Und dann wurde dann später eben, weil dieser Gedankenfluss sich auf andere übertragen hat, sehr große Philosophen gleich am Anfang schon, Chrysipp, Ariston und Kleanthes, das waren großartige Philosophen, die unmittelbar auch bei Zenon noch studierten und zu großen Philosophen wurden. Und da kam es dann eben, plötzlich sagen wir, eine große Macht drin. Sie differenzierten sich aus und sie machten eine Art System daraus, das nicht nur aus Ethik besteht, was mich vornehmlich interessiert, aber das war der wichtigste Teil, sondern auch aus Naturphilosophie und aus Logik.
Also Naturphilosophie ist diese Physik dann, oder?
Ja, genau. Ja. Okay. Daraus entstand sie und es wurde ein großer Strom, der erstmal von Griechenland aufblühte, dann später über die sogenannte mittlere Stoa von zwei großartigen Philosophen auch, von denen wir leider viel zu wenig auch haben, Poseidonios und Panaitios, das war etwa 2. Jahrhundert vor Christus, nach Rom getragen worden sind. Rom hatte zu diesem Zeitpunkt schon Griechenland und andere Länder eingenommen und war schon an einem großen Weltreich herangewachsen. Und dieser Panaitios Poseidonios mittlere Stoa, während die alte Stoa war, die Namen, die ich vorhin nannte, Zenon, die ursprüngliche Schule, brachten es nach Rom. Die Römer nahmen es dankend auf, weil es passte sehr gut zu ihrer Einstellung, ihren Haltungen, die dort vorherrschten. Das hat was auch mit dem Pflichtbegriff zu tun. Der war bei den Römern sehr stark verankert, dass da, wo man das Schicksal mich hinstellt, ich meine Pflicht zu tun hatte. Und diesen Gedanken finden wir auch in der stoischen Philosophie. Da war die Pflicht aber, lebe tugendhaft, also lebe deine inneren Werte und konzentriere dich darauf, unabhängig davon, was dabei rauskommt. Und wie reich du wirst, wie groß du wirst, das ist alles nicht völlig unbedeutend, aber es hat eigentlich für die Glückseligkeit eigentlich keine Bedeutung. Das war die These. Ich werde glücklich, wenn ich allein versuche, ein guter Mensch zu sein und so zu leben. Den Tugenden, Gerechtigkeit, Besonnenheit, Mäßigkeit. Und das fanden die Römer also ganz toll. Und es wurde, die stoische Philosophie wurde zur Philosophie der Oberschicht oder der gebildeten Mittel- und Unterschicht, wenn die da Kontakt hatten und davon was hörten. Da gab es bestimmt auch einige, die das ganz toll fanden. Und gipfelte dann in der jüngeren Stoa und mit dem großen Namen Seneca, Musonius Rufus, Epiktet und schließlich Marc Aurel, der als letzter gilt. Wobei die stoische Philosophie nicht mit Marc Aurel im Jahre 180 nach Christus sind wir gestorben ist, sondern sie pflanzte sich eigentlich fort bis zum Ende der Antike, die man normalerweise mit dem Philosophen Boetius enden lässt, jedenfalls die antike Philosophie. Also die stoische Philosophie wertet gut 1000 Jahre in der Antike schon. Dann kam das Mittelalter, die düstere Zeit, wie man so sagt. So dunkel war sie gar nicht, aber dann ist sie in der Renaissance wiederentdeckt worden und hat dann große Persönlichkeiten beeinflusst bis zum heutigen Tage. Es war Montaigne, der vieles da übernommen hat. Kant ist ganz stark von der stoischen Philosophie beeinflusst. Viele andere auch, viele Renaissance-Philosophen, die Gedanken schwebten dadurch bis hin dazu, dass sie ja jetzt eine Hochzeit erlebt, eine Wiederbelebung, die, glaube ich, noch stärker ist und weit verbreiteter ist als in der Renaissance, eigentlich als eine Art Modephilosophie zurzeit gilt. Aber ich kann das gut nachvollziehen, weil sie auch wirklich mit der stoischen Philosophie, wenn man sie richtig tief mal sich damit ihr beschäftigt hat und verinnerlicht hat, vor allen Dingen in zu Fleisch und Blut geworden ist in einem, kann man eigentlich sehr gut durch jedes Leben, egal in welchen Umständen es sich abspielt, kann man auf die bestmögliche Weise durchsegeln. Man kann überall also einen gewissen in sich, von der inneren Ruhe her, einen ruhigen Fluss, einen guten Fluss des Lebens herstellen.
und sich nicht auch nur auf die Stromschnellen und die Wasserfälle vorbereiten, sondern es ist durchaus auch, also es ist keine reine Krisenphilosophie, ne, die zur Resilienz führt oder so, sondern es eigentlich per se auch da unvoreingenommen dem Guten oder dem vermeintlich Schlechten gegenüber.
Ja, das, die Krisenphilosophie, wenn man das so sagt, also diese Resilienz, die da gesteigert, die hatte nur ein Ziel. Welches? Dass das Leben glücklich und freudvoll verläuft und möglichst wenig Leiden hat. Also die Ursehnsucht des Menschen, dass man ein glückliches Leben führt, ein glückseliges sogar, dass man die höchste Stufe des menschenmöglichen Glücks erreicht. Da ist die Abwehr von den Widrigkeiten und Gefahren, Herausforderungen des Lebens nur Mittel zum Zweck. Das ist nicht Selbstzweck. Nicht, dass ich da ruhig und da froh, schön, dass ich nicht leide, schön, dass ich nicht leide. Nein, es geht darum, dann von dem Punkt an aufzusteigen und das Leben auch zu genießen, zu umarmen und sagen, es ist schön, gelebt zu haben. Also es war genau wie alle praktischen Philosophien und Weisheitslehren der Antike in Ost und West, eine Philosophie der Freude und der Glückseligkeit. Also man suchte den Weg zu einem glücklichen Leben. Das war überall dasselbe. Wir haben das Spiegelbild im Buddha, im Buddhismus. Auch Buddha fing an, sich mit den Leiden herumzuschlagen, vor allen Dingen. Weil er gesagt hat, mit dem Wollen und Leiden, das verdirbt uns das glückliche Leben. Aber dahinter ist nicht einfach nur das Leiden abzustellen, sondern letztlich zu einem Punkt zu kommen, indem wir uns rundum wohlfühlen, indem wir ja einen Punkt erreichen, wo wir sagen, das so stelle ich mir oder so stelle habe ich mir immer ein glückliches Leben vorgestellt, dass man zu dem Punkt kommt. Das war bei Buddha auch so. Da ist es dann ein bisschen religiös überarbeitet mit Erwachungsphilosophie, kommt vom Hinduismus her, Glückseligkeit ist der innere Daimon, der gute Gott in einem selbst, Atman in einem selbst. Das Glück zu suchen, der ist gleichzeitig identisch mit Gott, kriegt dann so eine religiöse Färbung. Beim Buddhismus auf einer gebrochenen Art, die kannten ja gar keinen Gott in dem Sinne. Aber da steht quasi diese höchste Stufe für ein Eingehen in die Erleuchtung.
Könnte man auch sagen, dass Zenon so eine Art Steigbügelhalter für die praktische Philosophie war? Oder war Sokrates und Platon auch schon?
Ja, das kann man nicht sagen. Er stieg auf. Er fand die Steigbügel schon vor. Die waren bestens präpariert.
Also er stand auch auf Schultern von Riesen bereits, was
praktische Philosophie. Ja, also Philosophie. Nicht nur, also erst einmal Sokrates und Platon, man könnte sagen, die haben alles schon gesagt. Ich könnte etliche Stellen anführen aus dem platonischen Werk, wo stoische Gedanken angelegt sind, ja, ausgesprochen sind, könnte man sagen. Und mehr noch dann bei den Kynikern. Die Kyniker waren aber Sokrates Schüler. Also da gab es dann schon, da gab es schon 100 Jahre Philosophie at its best, könnte man sagen, also auf dem Höhepunkt. Und der war sicherlich erreicht mit Sokrates, Platon, Aristoteles. Und darauf musste er nur aufsetzen. Hat er dann aber, und das muss man sagen, ja, eine eigene Färbung, eigene Richtung, Akzentverschiebungen, andere Dogmen, andere Formulierungen gegeben, die eben das ausmachen, dass die stoische Philosophie nicht die Philosophie des Platon ist oder die Philosophie des Aristoteles. Also die Stoiker sind keine Akademiker. Die Akademiker, das sind die Platon-Schüler oder die der platonischen Philosophie. Also die Philosophie oder Peripatetiker, die des Aristoteles. Also es gab eine Menge Schulen, sokratischer Schulen, die nebeneinander herliefen und die sich dann in Nuancen, also was die Ethik anbetrifft, in der Metaphysik und der Naturphilosophie deutlich unterschieden, in der Ethik viel weniger deutlich, weil sie da alle auf das ganz ähnliche, finde ich, Auffassung hatten, aber auch da im Detail Besonderheiten und Akzentverschiebungen deutlich zu machen sind, die sie eben als eigenständige Schule kennzeichnen.
Er hat ja auch einen sehr großen Wert auf ein Leben im Einklang mit der Natur gelegt, wie viele andere Philosophen auch, aber bei ihm war das, glaube ich, noch einen Ticken stärker ausgeprägt.
Ja, das ist beispielsweise ein Akzent, der deutlich stärker ist als etwa in der platonischen oder aristotelischen Philosophie. Er sagt, das glückliche Leben ist das naturgemäße Leben, wobei das ein bisschen differenziert ist. Sein Begriff war homologumenus sen. Homologumenus heißt gleich, einstimmig heißt das normalerweise ein einstimmiges Leben, also die innere Stimmigkeit. Ich hatte davon schon berichtet. Aber in diesem Wort homologumenus steckt Logos drin, also Vernunft. Also dem vernunftgemäßen Leben steckt da auch drin. Also nicht einstimmig, sondern der Vernunft. Und die Vernunft war das, was den Menschen Natur gemäß auszeichnet oder charakterisiert. Und deshalb war für ihn das naturgemäße Leben, das vernünftige Leben, das Leben gemäß der Vernunft. Und das war eins. Und die Vernunft ordnet. Die Vernunft ist die ordnende Kraft, die versucht, dass die Prinzipien zu erkennen, die nach denen man ein Leben führen kann. Und dann das so aufzubauen. Also nicht heute mal so, morgen mal so, nicht flatterig. Dieser Begriff fällt auch bei Zeno und so, das Flatterige dahinleben. Nein, wie so ein großer Fluss seine Richtung immer beibehält und in seinem Bett sich wohlfühlt, so ist auch die Vernunft ein Ordnungsfaktor. Und sie ist für den Menschen besonders wichtig, weil sie zu einem ganz zentralen Motiv der stoischen Philosophie führt, zur Affektbeherrschung. Das heißt, dein Leben gelingt, es wird stimmig, es fühlt sich gut an, wenn du deine Affekte, Neid, Zorn, Wut entweder begrenzt, im Griff hast oder sogar manche Affekte ganz ausgräbst mit den Wurzeln, sodass sie gar nicht mehr erscheinen. Also die Affektlosigkeit, die nannten das Apathie, Apathos, also keine Leidenschaften, keine maßlosen Bedürfnisse haben in dem Leben nichts zu suchen. Sie sind verantwortlich für Leid, für seelisches und körperliches Leid. Und wenn wir davon befreit sind, nicht von den Gefühlen als solche, also Apathie hat heute ein anderes Verständnis, als es damals in Griechenland. In Griechenland war es Apathos, Pathos war ganz klar nur die nicht mehr beherrschbaren Zügel und maßlosen Begierden, die wir alle auch kennen in unserem Leben. Häufig erwischen wir die Grenze nicht oder überschreiten sie und kommen dann ins Leiden. Also und das zu steuern, da das Maß zu setzen, auch zu finden und dann auch die Kraft aus sich selbst heraus zu gewinnen, Selbstbeherrschung, selbst, dass man sein Leben steuert, entsprechend dem Maß, was man für das Richtige erkannt hat und für sich, als das ist das, wo ich mich am wohlsten fühle, dauerhaft gesehen, das bestimmt die Vernunft. Und deshalb ist ein Leben nach der Vernunft, das heißt gleichzeitig nach der Natur, das wünschenswerte Leben. Wobei Natur dann noch ein bisschen über die Vernunft hinausgeht. Man kann auch sagen, dass man eben diesen natürlichen, der ganzen, der umgreifenden Natur gerecht wird und der in einem lebenden Natur gerecht wird. Also dass man, wenn man müde ist, schlafen geht, dass man Ruhe braucht und dass man Aktivität braucht, dass man auf seinen Körper achtet und auch auf seine Seelenharmonie. Auch das wurde gleichgesetzt. Die Harmonie im Körper, die für Gesundheit steht, die spiegelt sich wieder in einer Seele, die entweder harmonisch aufgebaut sein und geführt werden kann. Dann ist sie gesund und schön und auch glücklich. Oder wo alles durcheinander geht, wo keine Ordnung drin ist, wo die Vernunft nicht herrscht, wo die ständig von den Begierden, die da überschießend sind, übergriffig sind, weggedrängt werden. Das kennen wir aus unserem täglichen Leben eigentlich auch, wo die Begierden stärker sind als die Vernunft. Und dann gerät die Seele ins Ungleichgewicht, dann kommen wir aus dem schönen Fluss des Lebens raus und letztlich auch aus einem gelingenden, glücklichen Leben wird es eher ein problematisches, vielleicht sogar, wenn man so sagen will, unglückliches Leben.
Ja, diese Fertigkeit, dem Glück eine Grenze zu setzen, die gilt auch beim Podcast einzuhalten. Wir sind schon deutlich über der Zeit, aber es war auch wirklich ein erstaunlich spannendes Thema, dieser Zenon von Kition, den man eigentlich gar nicht so sehr auf dem Radar hat bei den ganz großen Philosophen, aber offensichtlich sehr ergiebig. Albert, vielen Dank für deinen Input. Hast du noch ein Abschlusszitat für uns?
Nein, eine kleine Korrektur. Ich würde nicht das so formulieren, dass man dem Glück eine Grenze setzt. Glück, man sollte versuchen, glückselig zu leben, also zum höchsten Glück zu kommen. Aber das, und da ist das Richtige, nicht eine Grenze, sondern ein Maß. Man muss dem Glück ein Maß setzen und dann ist Glück auch mehr so das Äußere gemeint. Auch. Also man muss so sagen, hier, ich habe genug. Ich habe genug gelebt, ich habe genug für mich selbst. Ich bin mir selbst die größte Freude. Wir denken an das erste Zitat, Quelle der Freude ist der Charakter, ist in mir selbst. Dass man so, wenn man zu dem Punkt kommt, dass man sagt, dann, es genügt mir im Moment, wie alles ist, ist wunderbar. Es bleibt, hoffentlich bleibt es nur so. Also diese Selbstgenügsamkeit, das ist das, was Pindar dann gesagt hat, man muss dem Glück ein Maß setzen. Das Gegenteil ist immer mehr wollen zu. Und wer immer mehr will, der hat immer einen Mangel da, der ist immer dem fehlt immer was. Der genügsam ist, dem fehlt nichts. Und das ist eigentlich ein sehr schöner Zustand. Vielleicht lassen wir das als Schlusswort.
Absolut, passt wunderbar. Albert, vielen Dank.
Danke
und
dir,
bis Jan. Zum nächsten Mal. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Schaut bei den Shownotes mal rein oder auf unserer Website. Macht's gut. Ciao, ciao.
Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebholt. www.pudel-kern.com